Herzlich willkommen zu unserem 1. Mai-Gespräch mit dem Titel «Ein Lohn zum Leben». Mein Name ist Natascha Wey, ich bin Zentralsekretärin bei der Gewerkschaft VPOD, in dieser Funktion verantwortlich unter anderem für das Reinigungspersonal und ich bin auch noch Gemeinderätin von der SP in der Stadt Zürich. Ich bin heute nicht allein da, sondern mit zwei Gespöndli, die mit mir diskutieren. Das ist der Markus Bischoff, Präsident vom Gewerkschaftsbund vom Kanton Zürich und Kantonsrat von der AL. Hallo Markus.
Hallo miteinander.
Wie lange bist du eigentlich schon Präsident vom Gewerkschaftsbund?
Seit ungefähr 2013.
Gut, doch schon eine Weile. Und auch dabei ist der Philipp Nussbaumer. Er ist Geschäftsführer von der Sozialfirma Street Church. Philipp, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, was Street Church macht und für was es euch braucht.
Genau, Street Church ist ein Projekt oder eine Institution in der Zwischenzeit von der reformierten Kirche, die, sage jetzt mal so, unterstützend subsidiär zu den staatlichen Unterstützungsangeboten wie Sozialhilfe etc. versucht, insbesondere jungen Menschen zu helfen, wieder einen Weg in unsere Gesellschaft zu finden, in ein gelingendes Leben. Und das macht sie mit Arbeitsintegrationsprogramm, das macht sie mit Beratungsprogramm, das macht sie mit einem Wohnprojekt, wo sie schlussendlich ja vor allem 20- bis 25-Jährige begleitet und versucht, ihnen zu helfen, dass sie irgendwo Fuß fassen in einer Arbeitsstelle, in unserer Gesellschaft können teilhaben am aktuellen Leben.
Also schon auch eine Organisation, die sich mit prekär Beschäftigten dann auch befasst.
Sicher, die sich mit prekär beschäftigt befasst, wo das Spannungsfeld kennt von «Ich bin in der Sozialhilfe, ich will noch eine Ausbildung machen, ich muss das irgendwie auf die Reihe bringen, ich habe meine Ausbildung vielleicht fertig gemacht, jetzt suche ich den Job im ersten Arbeitsmarkt, was finde ich überhaupt für einen Job?» Und normalerweise sind es ja nicht Jobs im Hochlohnsegment, sondern es sind eben dann wirklich die Löhne, wo wir heute darüber reden, oder, wo ein Thema werden für die Leute, in den Branchen, wo wir auch werden darüber reden heute.
Genau, wir reden ja heute über Löhne, wir reden über Tieflöhne. Wir machen zuerst gleich einmal schnell eine kurze Begriffsklärung. Es ist ja ein bisschen eine Frage, was ist eigentlich gemeint mit einem Tieflohn, ab wo fängt ein Tieflohn an? Wir haben einmal die Definition herausgeschrieben von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Die definiert Löhne, die weniger als 2/3 vom nationalen Medianlohn betragen, als Tieflohn. Das heisst also, es hat jemand einen Tieflohn, der auf Grundlage von einem Vollzeitpensum von 40 Wochenstunden weniger als 2/3 vom schweizerischen Bruttomedianlohn verdient. In der Schweiz ist im Jahr 2016 hat man die Grenze auf 4.335 Franken festgesetzt. Jetzt haben wir den Gewerkschaftspräsident vom Gewerkschaftsbund Zürich da. Markus, vielleicht kannst du kurz sagen, wie du das einschätzt, die Definition auf den Kanton Zürich?
Also nach den Zahlen, die wir haben, sind gesamtschweizerisch etwa 350'000 Leute von Tieflöhnen betroffen. Wir haben glücklicherweise auch Zahlen von der Stadt Zürich. Das sind gut 30'000 Leute, die Tieflöhnbezieher und Bezieherinnen sind, also relativ hoch. Interessant ist natürlich, in welchen Branchen das die sind. Es gibt die klassischen Tieflohnbranchen. Bei den einzelnen ist es sogar erheblich. Zum Beispiel bei den Wäschereien sind 70-80% der Beschäftigten sind im Tieflohnbereich. Bei den Beschäftigten der Coiffeursalon sind es etwa 2/3. Und auch in der Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftsbau sehen wir über die Hälfte der Leute, die im Tieflohnbereich sind. Es geht noch weiter. Gastronomie. Dort ist etwa jede dritte, die schafft im Tieflohnbereich. Und auch bei Hotelgewerbe ist natürlich dasselbe. Dann haben wir all die Gewerbe, die in der letzten Zeit massiv gewachsen sind. Sicherheitsbranche, Kurierdienst, Expressdienst. Da haben wir natürlich auch noch viele Schnittstellen zu Skiselbstständigkeit. Aber dort ist auch die Löhne, die sehr tief sind, die Tieflöhner sind. Und gerade in der Sicherheitsbranche sind sie in den letzten Jahren sogar massiv gesunken. Und dann haben wir noch eine ganz andere Kategorie, wo vielleicht ein sehr positives Image hat, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass das zu dem Tieflohnsektor gehört. Das sind nämlich die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Also das, was man früher unter dem Begriff Stewardessen zusammengefasst hat, aber heute natürlich ein völlig veralteter Begriff ist. Die haben ein sehr hohes Renommee, aber die haben Anfangslöhne von 3'400 Franken. Das ist also eine extreme Tieflohnbranche.
Also, der Überblick, den du gegeben hast, gibt es dann außer der Branche noch irgendein anderes Merkmal, wo du würdest sagen, dass, also das ist also symptomatisch für Leute, die in der Tieflohnbranche arbeiten. Ich würde sagen, das Geschlecht ist sicher eins, oder?
Also das Geschlecht ist natürlich ganz entscheidend betreffend der Tieflohnbranche. Das ist völlig klar. Man sagt, etwa zwei Drittel der Leute, die hier arbeiten, sind Frauen in der Tieflohnbranche. Also ist völlig klar, dass Frauen ganz besonders von dem betroffen sind. Ein anderes Interessensphänomen ist, das hat mich eigentlich auch überrascht, ist, dass man sagt, man hat das Gefühl, ja, das sind die jungen Leute, die gerade aus der Schule kommen, die so Tieflohn haben. Nach der Statistik, die man in der Stadt Zürich hat, sind 43% zwischen 30 und 49. Also Leute im besten Erwerbsalter, dort ist die grösste Kategorie für den Tieflohnbereich. Das hat mich sehr erstaunt. Und das andere, das sind die zwei wichtigsten Kriterien, die auffallen. Und da muss man natürlich irgendwo den Hebel ansetzen.
Trifft das deine Erfahrung?
Ich glaube, es trifft auch unsere Erfahrung. Ich glaube, ich meine, die Branchen, die genannt worden sind, wir machen Arbeitsintegration, arbeiten selber im Bereich der Reinigungsbranche, oder? Wir müssen immer schauen, dass wir nicht andere konkurrenzieren. Das ist nicht das Ziel der Arbeitsintegration, aber es ist halt ein Ort, wo man Leute auch kann wirklich dann in Arbeitsstellen bringen. Aber das ist genau die Herausforderung, die wir haben, dass natürlich Perspektiven für so einen Job anzunehmen nachher in diesen Branchen. Und nicht so ist, dass du sagst, wow, ich kämpfe jetzt insbesondere junge Leute bei uns dafür, dass ich meine Ausbildung machen kann, dass ich das durchziehen kann, dass ich Lösungen finde, und nachher starte ich irgendwo zu arbeiten und verdiene irgendwie meine 3.600 oder 3.700 Franken. Ich habe gerade letztens mit einer jungen Frau geredet, die ist 2 Jahre bei uns im Arbeitsintegrationsprogramm gewesen, hat jetzt 3 Jahre ihre Lehre durchgezogen im Detailhandel und arbeitet jetzt in Zürich in einem kleinen Lädchen und verdient 3.700 Franken im Monat auf 100%, und zwar brutto, nicht netto. Davon werden noch 200 Franken abgezogen, also quasi, wenn man den Umsatz erreicht, wird das wieder ausgezahlt, und sonst ist es halt ein Malus, oder? Es gibt vielleicht auch ein bisschen Bonus, wenn der Umsatz übertroffen wird. Also bei ihr ist dann am Schluss vom Monat auf dem Konto sind das irgendwie 3.150 Franken, die ausgezahlt sind, bei einer 100%-Stelle, oder? Bei einem Lädchen in der Stadt Zürich. Und ich glaube, das zeigt nachher, wenn man das vergleicht, die Zahl, und sagt, okay, machen wir mal ein Budget mit 3.100 Franken, wo du sagst, okay, von dem will ich leben können und ich will ein Teil sein von dieser Gesellschaft und können mitwirken, dann wird es aber dann doch nicht so, dass du sagst, ja, ich kann mir jetzt alles Mögliche leisten und ich kann irgendwie ein Teil sein vom gesellschaftlichen Leben in dieser Stadt.
Und wie motiviert ihr denn die Leute?
Ich glaube, die Motivation, die wir versuchen zu machen, ist ja, dass sie sagen, hey, schau, der Weg jetzt gerade in der Schweiz ist führt über eine Ausbildung. Wir investieren sehr viel, oder? Dass man sagt, wenn Leute irgendwie möglich können, sollen sie unbedingt noch eine Ausbildung können machen. Also wir haben ganz viele eben 20, 25-Jährige, die sagen, ich will die Lehrstelle noch machen, ich will meinen Lehrabschluss können machen, weil dann zumindest vielleicht eins von den Argumenten, aber das kennen dir auch besser, wegfällt, dass man sagt, ja, du bist unausgebildet, was auch wieder auf den Lohn drückt, schlussendlich, oder? Aber eben die Erfahrung ist, dass es nicht lange, dass du kannst sagen, ja, ich habe jetzt eine Lehre gemacht, ich habe eine EFZ, Lehre gemacht, das ist nicht irgendwie eine A-Lehre oder so, und dann kann ich davon ausgehen, dass ich einen Lohn habe, der zum Leben langt, oder? Und ich glaube, das führt schlussendlich dazu, und da kommen wir nachher in sozialpolitische Themen hier natürlich, das führt ja nicht dazu, dass ich motiviert mein Leben versuche, in Angriff zu nehmen. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, weil wenn ich mich 4, 5, 6 Jahre muss abstrampeln, bis ich meinen Lehrabschluss habe und nachher aber trotzdem nicht kann leben von dem, dann würde ich mich persönlich wahrscheinlich auch nicht können motivieren mit einer 5, 6 Jahres Perspektive.
Also es gibt natürlich, glaube ich, in vielen Bereichen, jetzt im Reinigungsgewerbe ist einerseits natürlich für viele Leute ist das ein Nebenjob, oder? Die haben einen Fulltime-Job und können zu Abend noch putzen oder am Samstag. Das ist natürlich ein Grund zum Beispiel, wieso dass dort der Tieflohnbereich sind. Und dann haben wir viele Leute natürlich, die irgendwie nie den Sprung ins richtige Arbeitsleben finden, oder? Also wo wirklich irgendwo 3, 4 verschiedene Teilzeitjobs haben, und das ist eine riesige Problematik, oder? Und dann nachher kannst du die Leute natürlich in diesen Teilzeitjobs dort ein bisschen Security stehen oder dort ein bisschen putzen, ein paar Stunden und so. Da kannst du die Löhne natürlich extrem drücken, und von dem her, das fände ich schon gut, oder? Dass man die Leute besser ausbildet, das können eine Lehre machen. Wichtig ist aber auch für viele Leute, dass auch mal überhaupt einen Einstieg haben in den Arbeitsmarkt. Oder? Es gibt schon auch Leute, die Schwierigkeiten haben, überhaupt in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Oder? Weil es sind nicht alle super Fähigkeiten. Aber da hat es viel, viel mehr, die in diesen Tieflohnbranchen sind, die eben trotz Berufslehre nie auf den grünen Zweig kommen mit dem Lohn.
Gut, ich glaube, das mit der Ausbildung, das sagt man ja oft. Ich finde das teilweise ein bisschen zweischneidig, weil eben, wenn du quasi du hast 3, 4, 5 verschiedene Arbeitsverhältnisse und du arbeitest derart viel, hast vielleicht noch eine Familie nebendran, gerade wenn es viele Frauen sind, du bist einfach dann nicht in der Lage, um zusätzlich noch eine Ausbildung zu machen. Ich finde, wir merken bei der Reinigung, wir haben ja beim Reinigungs-GAV haben wir relativ viele Ausbildungen, die paritätisch finanziert werden über die Abgaben, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer machen. Und es ist aber dort auch wahnsinnig schwierig, teilweise an die Leute anzukommen. Also ich meine, die Hauptausbildungsmodule, die finanziert werden, sind Deutschkurse. Das ist wichtig, das wird auch genutzt. Aber, und das, also es geht auch auf Arbeitszeit und so, aber es ist trotz allem, sogar dort ist es schwierig, die Leute eigentlich zu motivieren, dass sie wirklich, also dass sie diese Kurse machen können. Weil du bist gleich halt, also je prekärer oder schwieriger deine Situation ist, desto mehr bist du halt der Spielball von deinem Arbeitgeber. Du traust dich vielleicht je nachdem gar nicht zu sagen, dass du das Angebot könntest in Anspruch nehmen, weisst überhaupt nicht, was deine Rechte sind, dass du das könntest. Also dort, ich glaube, das ist auch gewerkschaftlich eine Herausforderung, oder? Dass man eigentlich recht viel von den Angeboten, die es auch schon gibt und die bestehen, dass man die auch besser bekannt und zugänglich macht.
Also es ist gewerkschaftlich natürlich eine doppelte Herausforderung. Einerseits ist es immer schwierig, da die bildungsfernen Schichten eben zur Weiterbildung können zu bringen, oder? Und dann muss ja das auch wirklich denen einen Mehrwert geben. Und zweitens ist es natürlich auch schwierig, in den Tieflohnbereichen die Leute zu organisieren, weil einerseits hast du eine Fluktuation der Leute und für die Leute ist es ein Nebenjob, wo sie irgendwo noch zusätzlich Geld verdienen. Und wenn es der Hauptverdienst ist, ist der Job schon so streng und musst umsäckeln. Da hast du nicht eine wahnsinnige also es ist schwierig, die Leute irgendwie für ein kollektives Geschichte zu organisieren. Oder? In der Gebäudereinigung sind das kleine Teams, die überall rum sind. Also das ist also recht schwierig. Oder?
Aber ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, die wir irgendwie lösen müssen. Oder? Jetzt auch hier auf Seite der Gewerkschaft. Wo ich glaube, wir müssen irgendwie Lösungen finden, wie wir diese Herausforderung können, wie wir dem können begegnen. Oder? Also ich glaube, du hast vorhin gesagt, Spielball vom Arbeitgeber. Oder? Ich verstand die junge Frau, die irgendwie, weiss nicht, wahrscheinlich 50, 60 Bewerbungen schon geschrieben hat für ihre Lehrstelle, nachher irgendwie froh ist, dass sie irgendeinen Job findet. Oder? Ja, wenn ihr der Arbeitgeber halt dann sagt, ja, du kannst bei uns arbeiten, das sind die Bedingungen, dann ist sie nicht die, die sagt, und jetzt stand ich auf die Hinter und sage, ich finde mindestens 4'000 Franken müssen das sein, oder? Auch weil vielleicht das Know-how fehlt, auch weil es fehlt, zu wissen, hey, was kann ich auch einfordern? Weil die Angst viel grösser ist vor, ich brauche einfach einen Job jetzt, ich bin im Überlebensmodus, oder? Also wir haben es ja vorhin gesagt, Weiterbildungen machen, das finde ich auch, das ist ein grosses Thema. Wenn du Doppelfamilie bist mit Kindern, beide arbeiten die prekären Jobs zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten, dass dann nicht das Vorderste ist, dass du sagst, ja, und jetzt mache ich noch einen Kurs und einen Tag pro Woche tue ich mich weiterbilden. Ich glaube, das ist wie weit weg, oder? Wo wir, glaube auch müssen aufpassen, dass wir, die wahrscheinlich so ein bisschen geradlinigere Arbeitskarrieren haben und uns gewöhnt sind, dass man schafft, sich weiterbilden, dass man sich das auch leisten kann, dass man wirklich uns überlegt, wie können wir eben an die Leute hin und wie können wir ihnen aufzeigen, dass das auch etwas ist, was man machen darf und sie sich nicht einfach als Spielball fühlen vom Arbeitgeber, oder?
Gut, gerade in der Reinigung, also was man schon sagen kann, ist, es gibt zumindest jetzt einen GAV. Also den hat es nicht immer gegeben. Der könnte sicher viel, viel besser sein. Also ich habe jetzt gerade vorher noch mal den Mindestlohn angeschaut oder ausgerechnet bei der Unterhaltsreinigung 1, ist inklusive 13. Monatslohn, ist man letztes Jahr auf 4'015.50 Franken pro Monat. Also immer noch tiefer als das, was wir jetzt vorher dann eigentlich gesagt haben, was ein Mindestlohn wäre. Aber ja, es ist so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Argument, ohne wäre es noch viel schlimmer. Oder? Und gerade jetzt, also eine Branche wie die Reinigung, ist zumindest für einen GAV in dem Sinn gut, weil es ein gewisse, es bildet einen gewissen Ausgleich, respektive gerade auch die grossen Unternehmen haben das Interesse daran, dass der Markt zu einem gewissen Grad geregelt ist, weil sie sonst getampt werden von den kleinen Unternehmen. Also das gibt auch eine gewisse Sicherheit, also dass man so einen GAV kann abschliessen kann. Aber Ich habe vorher noch etwas fragen, im Punkt der Sozialfirmen. Wenn wir das oft auch diskutieren, also du hast es vorher angesprochen, es gibt die Schnittstellen mit dem GAV, oder? Und wir sind dann immer wieder am Diskutieren, ja, was eben, fordert man jetzt dort einen Mindestlohn? Fordert man die Einhaltung von dem? Oder, also das fordern wir, soweit ich das weiss, oder das ist auch der Allgemeinverbindlichkeit unterstellt. Aber also könnte man nicht auch argumentieren, dass gerade eigentlich so Projekte auch einen Beitrag leisten dazu, dass die Löhne noch viel tiefer sind. Das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, das ist auch zu Recht eine Diskussion, oder? Wo ich finde, das müssen wir diskutieren. Zudem diskutieren wir auch immer wieder mit der Paritätischen Kommission zum Beispiel. Ja. Genau die Diskussionen auch, oder? Was ist das Lohnniveau, wo man zahlt, oder? In unserem Fall ist es so, dass wir sagen, die meisten, also wir haben wie zwei Teile. Wir haben die Leute, die vorbereitet werden auf eine Berufslehre, oder? Die arbeiten bei uns vielleicht zwei Tage pro Woche in der Arbeit. Der Rest ist Ausbildung, Bildungsprogramm, Vorbereitung auf Berufsschule, oder? Dort orientieren wir uns also der Lehrlingslöhne dann auch in der Branche, oder, wo auch das Thema sind auch geregelt, glaube ich, im GAF. Oder? Und das ist klar, da müssen wir uns irgendwo in dem bewegen. Dann das andere, finde ich, auf der anderen Seite ist die Frage, was machen wir mit unseren Preisen? Oder? Also die Dienstleistung, die von uns genutzt wird, die darf sicher nicht unter einem Preis sein. Und das ist, also gibt es auch Vergleiche in unserem Fall, wo man kann sagen, wir sind teurer als ein normaler Reinigungsunternehmer ist, oder? Also wir machen es sicher nicht, oder wir wollen nicht den Markt kaputt machen, das ist ganz klar. Jetzt in unserem Fall ist es so, dass ganz viele von unseren Aufträgen auch interne Aufträge sind, wo wir von der Kirche, der öffentlichen Körperschaft, überkommen, wo wir Liegenschaftsunterhalt machen, dort zum Teil, oder? Und dort ist es immer wieder ein Abwägen, wo nehmen wir jemandem einen Job weg, um jemandem können ermöglichen, überhaupt mal wieder einen Job zu haben. Mhm. Ich glaube, da muss man in der Diskussion sein, das muss man sauber regeln. Und es ist auch eine Frage, wenn man über Sachen diskutieren, wie Mindestlohnthematiken etc., wo man sich gut muss überlegen, wie können wir Praktika, Arbeitsintegration, Lehrstellen, die müssen irgendwo Ausnahmen haben für das. Oder? Ich glaube, niemand fordert, dass man Lehrlinge 4'000 Franken im Jahr zahlen müssen. Das wäre vielleicht mal eine Diskussion wert. Oder? Aber ich glaube, dort muss man aufpassen, dass das nicht Schlupflöcher gibt für eben nachher ganz, ganz komische Modelle. Oder?
Ja, nein, ich finde, es ist eine wahnsinnige Gratwanderung bei den Sozialfirmen. Einerseits, dass sie auch das Gewerbe nicht einfach konkurrenzieren, oder? Mit tiefen Löhnen und dass sie nicht Lohndruck machen. Und gleichzeitig ist allen klar, dass es so Firmen braucht, um den Leuten mal einen Einstieg zu ermöglichen, etc. Oder? Das ist alles klar, aber es muss alles, muss glaube ich, immer ein bisschen Diskussion sein, weil wirklich irgendwo zwischen dem Gewerbe und den Gewerkschaften hin und her, glaube ich, bei beiden könnt ihr anecken und bei beiden könnt ihr auf den Grund laufen. Das andere, was ich sagen will, ist einerseits das wichtig, was du gesagt hast, Natascha, ist das mit dem GAV beim Reinigungsgewerbe, dass das sicher eine gewisse Beruhigung, einen gewissen Ausgleich gibt und vor allem, dass die grossen Firmen eben auch ein Interesse haben an einem GAV. Und nur so kann man, glaube ich, die Firma zu einem GAV zwingen, weil zu wissen, wenn es dort einen allgemeinverbindlichen GAV gibt im Reinigungsgewerbe, da wäre das nackte Chaos, oder? Das wäre, der Lohn wäre auf 15 Franken da unten oder auf 13 Franken, das wäre extrem nach oben gedruckt, oder?
Was mich dort wundern würde, wie gehen wir mit diesen, sagen wir mal, neueren Modellen um, oder jetzt auch der Digitalisierung geschuldet, wo sagen, okay, ich kann jetzt meine Reinigungskraft privat, die muss ich ja nicht mehr buchen, nur über irgendwie ein grosses Unternehmen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, von einem grossen Verlagshaus in Zürich macht das zum Beispiel, oder irgendwie Leute mir vermitteln, wo sogar dann noch Werbung gemacht wird, wo sagen, nein, die kommen schon auch einen anständigen Lohn über und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das wissen Sie besser, wahrscheinlich sogar die GAV-Zahlen erfüllen. Sind, oder?
Die du jetzt ansprichst vom grossen Verlagshaus, die sind sogar GAV unterstellt.
Genau, und trotzdem finde ich, es gibt einen Mechanismus da drin, dass das Risiko von der Auslastung vom Arbeitnehmer wird komplett auf den Arbeitnehmer übertragen und der Arbeitgeber, oder jetzt in dem Fall eben der Eigentümer von der Firma, der kann eigentlich das ganze Risiko auslagern. Und dort weiss ich nicht, ob ein GAV langt. Oder natürlich können wir den
also ich
Lohn
glaube, du
mit
musst
dem
einfach unterscheiden,
nehmen,
weil du natürlich im GAV, also im Reinigungs-GAV hast du nach wie vor der Hauptanteil der Firmen machen Unterhaltsreinigung, Gebäudereinigung, Spitalreinigung. Also weißt, machen, oder teilweise auch im öffentlichen Verkehr. Also machen eigentlich eine Art gewerbliche Reinigung. Und das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich der ganze Markt, der zunimmt von der Reinigung im Privathaushalt. Aber die sind, also das fängt teilweise die Reinigungsfirmen auch an. Anbieten, aber das, also die ganze Frage von der Plattformökonomie, das ist eigentlich, ja. Das sind ja die, oder? Du buchst genau. Online jemanden und du bewertest nachher, ist das Putz gewesen, gut Putz gewesen oder nicht. Und ich meine, dort hast du von Fragen von Sozialversicherungen, Haftungsfragen, also dort ist nichts geklärt, oder? Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die Gewerkschaften müssen dran sein. Das ist einfach noch mal schwieriger, weil die Leute sind dann wirklich dezentral. Also in einem Reinigungsunternehmen hast du wenigstens noch Teams, die irgendwie in einem Gebäude zusammen unterwegs sind. Das hast du bei so Plattformökonomien überhaupt nicht mehr. Aber es ist nicht ganz vergleichbar.
Aber da sprichst du also etwas ganz Wichtiges an, Natascha. Ich meine, jetzt mit dieser Corona-Geschichte, oder? Das hat ja der ganze Digitalisierungsschub hat ja nochmal einen Quantensprung gemacht. Und all die Jobs, die jetzt da eben quasi der Onlinehandel nimmt zu, alle, die liefern, all die Sachen, die teilweise dann selbstständig sind, teilweise angestellt, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse nimmt extrem zu, oder? Dann haben wir die Rechtsformen, eben teilweise sind sie selbstständig, teilweise sind sie nicht selbstständig. Da wird der Druck auf die Löhne im unteren Sektor wird massiv zunehmen. Und es ist eine Schwierigkeit, das zu regulieren, dass man säckelt eigentlich immer dem Zeug hinein, oder? Also es wird extrem zunehmen und wir versuchen das zu regulieren. Wir sind jetzt im Kampf von der Sozialversicherungsanstalt und ZUWA ist seit etwa 3 Jahren gegenüber am Prozessieren, dass die eben Sozialversicherungsbeiträge abliefern. Und wenn man dann den Kampf gewonnen hat, und ich bin sicher, dass man der kommt die nächste Firma. Also das wird massiv zunehmen und all die Firmen zeichnen sich aus, dass sie das Risiko auf die Einzelnen abwälzen, man die Einzelnen nicht gut organisieren kann und dort die Löhne eigentlich relativ tief sind, oder?
Ja, und ich meine, das hat auch Sportfolgen. Also wenn jetzt, das betrifft ja nicht nur die Löhne, die du dann momentan hast, das betrifft deine ganze Altersvorsorge. Also ich meine, sag mir mal, wie du dir eine zweite Säule finanzieren willst, wenn du 15 verschiedene Arbeitsverhältnisse hast, nie jetzt irgendwie eine Beitrittsschwelle vom BVG erreichst. Also das hat ja irgendwie dann auch Folgen, die weitergehen. Aber vielleicht einfach noch zu der Einigung um Corona. Also es ist in dem Sinn einfach auch eine prekarisierte Branche, das sehen wir im Moment auch. Es sind immer die Letzten in der Kette. Also momentan, klar kannst du appellieren und sagen, haltet die Verträge ein und irgendwie zahlen die Reinigungsunternehmen trotz all dem. Aber da bin ich dann also, das, auch was wir hören, noch lange nicht überzeugt, dass das momentan überall passiert. Oder? Das ist das Erste, was du machst, wenn es dir selber, wenn du knapp bist, ist quasi, du streichst halt dein Reinigungsunternehmen. Also dort muss ich Markus beipflichten. Ich glaube, die Krise ich sehe da die Chancen momentan noch nicht. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, es trifft die, die es sowieso schon trifft und die eh schon mit tiefen Löhnen irgendwie gegängelt werden.
Also es ist ja so, und da bin ich genau auf der gleichen Seite wie ihr. Also mein Vorwurf ist nicht, dass Gewerkschaften zu wenig würden machen in diesem Bereich oder nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit, dass man zeigt, hey, so cool wie das ist für den Kunden, oder, der sagt, ich kann hier easy etwas buchen, ich komme meine Dienstleistung über, dass dort dahinter, glaube ich, ein Riesenthema von diesen prekären Verhältnissen, von diesen prekären Arbeitsverhältnissen auf uns wartet. Und ich glaube, das müssen wir uns überlegen, wie wir dem begegnen, auch als linke Politiker, oder, wo wir uns überlegen, hey, wie machen wir A, auf das aufmerksam und B, wie schaffen wir es, die Löcher, wo ich dir, Markus, recht gebe, oder? Kaum haben wir eins gestopft, wird das nächste wieder kommen. Und die werden alle erfinderisch sein, um wieder das nächste zu finden, wie man es anders lösen kann, oder? Und ich glaube, dass das uns einfach vor grosse Herausforderungen stellt. Und ich glaube, dass wir dort gut daran tun, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dass wir sagen, okay, dort müssen wir wirklich auch die Öffentlichkeit sensibilisieren. Und auch, ich sage jetzt mal, die Kunden von diesen Firmen und von diesen Dienstleistungen sensibilisieren, dass halt die günstige, einfache Dienstleistung auch damit verbunden ist, dass jemand anderes für das einen Preis zahlt.
Ja, wir hören ja in der Krise relativ oft das Wort Solidarität. Und es müssen alle ihren Beitrag leisten. Das liest man vor allem in der NZZ, liest sich das relativ oft, dass jetzt alle ihren Beitrag leisten müssen. Und ich würde jetzt sagen, gerade in der Tieflohnbranche, also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wer eigentlich Kurzarbeit beantragt, und dass das ja doch eigentlich dann in diesen Branchen, also es ist 80% normalerweise vom Lohn, und unsere gewerkschaftliche Forderung ist relativ oft, dass die restlichen 20% der Arbeitgeber dann auch zahlt. Das passiert bei den höheren Löhnen ab und zu, bei den tiefen ist jetzt meine Erfahrung nicht wirklich.
Das überrascht mich nicht und ich glaube, dass das führt ja zurück zu dem Beispiel, wo wir vorher auch schon darüber diskutiert haben. Was heisst das nachher im praktischen Alltag von diesen Leuten? Also gehen wir zurück zu dieser Frau, die im Detailhandel schafft, wo ihre 3.150, 3.200 Franken ausgezahlt hat, vielleicht Ende Monat. Wenn dort noch 20% weggehen, dann sind wir irgendwo bei 2.400 Franken. Jetzt kann man sagen, alle müssen ihren Beitrag leisten. Sie leisten ihren Beitrag, dass sie jetzt da den Gürtel länger schnallt und dafür ihre Firma kann überleben. Das ist eine Position, die man haben kann, oder? Aber eben, genau die Frage, kann der Lohn ausgeglichen werden? Sollte er vielleicht auch ausgeglichen werden? Weil mit 2400 Franken wollen mehrere Monate unter Umständen dann überleben. Ist ja nicht so, dass die vorher einen Lohn hatten, wo sie ganz viel auf die Zeit da hatten und sagen, ja, ich kann jetzt von meiner Reserve leben und ich habe jetzt da noch 3 Monatslöhne sicher in der Reserve und ich kann das machen. Und ich glaube, es ist, ja, also wir landen immer am gleichen Punkt. Am Schluss sind es die prekären Arbeitsverhältnisse und die Löhne, die prekär sind, die zu prekären Situationen führen. Es wird nicht besser in Corona, es wird viel schlimmer.
Es ist wie jede Krise, oder? Also dort gibt es Krisengewinner und Krisenverlierer und Verliererinnen. Und die da unten, es gehören eher zu den Verlierern und Verliererinnen und die da oben eher zu den Gewinnern. Und was zum Beispiel auch noch ist, all die Berufe, die Trinkgeldkomponenten haben, oder? Coiffeurengewerbe, Coiffeuse, Service. Das bricht ja alles weg, oder? Und das ist in der Regel ja auch nicht versichert, oder? Es ist kein Lohnbestandteil. Das hat man einfach nebenzu. Und das, dort ist man einen Doppelklack gemeiert. Und das Problem ist eben wirklich, oder? Viele Löhne sind jetzt schon so tief, dass die einfach quasi das Überleben sichern. Oder einigermaßen nur können eben bezahlt werden, weil es ein Zweitlohn ist, weil dann irgendein Familieneinkommen, wenn es dazukommt und so, wenn alle zusammenlegen, dass man kann existieren. Aber jemand allein kann davon nicht existieren. Also ich weiss von Flugbegleiterinnen zum Beispiel, die ein Zimmer teilen, weil die Löhne so tief sind und dann hat man zusammen ein Zimmer, das man teilen kann, weil man ja unterschiedliche Flugpläne hat und so. Also so wie früher, wo man quasi noch das Bett geteilt hat und wenn der andere Gegenschicht geschafft hat, all das gibt es.
Und was ist denn, also jetzt haben wir ja in guter linker Manier da schön lamentiert, was könnte man dann machen? Das ist auch eine Frage, oder, die ich mir selber stelle. Was ist denn die Lösung? Ist die Lösung, ist es eine gewerkschaftliche, ist es eine sozialpolitische? Mir fällt im Moment auf, dass die Grundeinkommensfraktion sehr laut geworden ist. Es gibt ja dann auch die einfach finden, eine Lösung für alles. Mir persönlich wird es beim Grundeinkommen immer ein bisschen geschmauch. Das ist irgendwie jetzt auch nicht die Gesellschaftsvorstellung, die ich habe. Also ich finde, Arbeit hat doch auch noch irgendwie einen sinnstiftenden Zweck. Neben dem ökonomischen Teil, was seht ihr als, oder was würdet ihr sagen, ist eine der wichtigsten oder sind die wichtigsten Massnahmen?
Also für uns als Linke und auch als Gewerkschafter ist mir immer wichtig gewesen, dass die Leute am Arbeitsmarkt einen Teil haben, weil Arbeitsmarkt etwas Sinnvolles ist und die Leute auch wirklich etwas Sinnstiftendes in der Arbeit haben. Und genau das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine Gefahr. Jetzt, mit dieser Corona-Geschichte, mit diesen Tieflöhnen, es gibt einfach Branchen, die wahnsinnig unter Druck kommen. Und es ist auch wahnsinnig so, dass es sehr schwierig ist, verschiedene Branchen zu organisieren. Es gibt Sicherheitsgewerbe, wo die Leute Teilzeit arbeiten, wo es ganz arbeiten, wo es sehr individualisierte, männerdominierte Branchen ist, wo zum Beispiel kein GAV gibt, wo es nichts gibt. Man wollte einmal ein interkantonales Konkordat machen, das er regeln konnte. Das ist gestorben. Da haben wir wahnsinnige Probleme, an die Geschichten heranzukommen. Und es ist, einerseits braucht es etwas, vielleicht eine staatliche Vorgabe. Man könnte sich jetzt das mit staatlichen Mindestlöhnen vorstellen. Im Kanton Neuenburg ist das so gewesen. Da gibt es jetzt staatliche Mindestlöhne. Zur Überraschung vor allem hat das Bundesgericht gesagt, das ist rechtens. Das sind aber keine gewerkschaftlichen Mindestlöhne, das muss man sich einfach vorstellen. Das sind rein sozialpolitische Mindestlöhne. Also die sind auf einem tiefen Level. Und es geht darum, wie das Bundesgericht sagt, einfach die Working Poor zu verhindern. Dass quasi die Leute, die arbeiten gehen, einen tieferen Lohn hätten, als wenn sie einen IV hätten oder Ergänzungsleistungen. Genau das ist das Niveau, oder? Man darf nicht tiefer als Ergänzungsleistungen sein. Das ist natürlich kein gewerkschaftlicher Ansatz für Mindestlohn, aber es ist mal immerhin etwas Wichtiges, um die Branche dass man überhaupt einmal ein Level setzen kann. Und das könnte natürlich tendenziell auch alle anderen Löhne ein bisschen heben. Und das andere ist natürlich auch wichtig, dass wir uns Beispiele rauspicken, oder? Es gibt jetzt wirklich Leute, die wahnsinnig schlecht verdienen. Und die anderen Leute sind auf dem empfindlich. Man findet es nicht gut, wenn man zum Beispiel die jetzt die Reinigung machen in der kantonalen Verwaltung, nur noch 19, 20 Franken können und vorher haben sie 25 gehabt. Da sind die Leute empfänglich, wenn man so Beispiele bringt. Und wir müssen ein paar so Beispiele bringen, wir müssen schauen, exemplarische Sachen und dann kann man auch eine gewerkschaftliche Organisierung machen. Ich glaube, das wäre auch eine Chance. Die Leute haben das Gerechtigkeitsgedanken und die Leute stoßen sich daran, dass andere so wenig verdienen. Und da könnten wir aufbauen und da könnten wir etwas machen.
Und ich glaube, dort haben wir noch Luft nach oben, dass wir das eben transparent machen, dass wir diese Geschichten erzählen, oder? Und dass wir auch aufzeigen, wo wir, sage ich mal, auf der Seite, wo wir Kunden sind oder Endverbraucher sind, wo wir auch Verantwortung haben, eben wo kaufe ich mein Buch, wo kaufe ich meine Reinigungsleistung ein, wenn ich mir das gönne, dass ich das wettmache. Ich glaube, dort muss klar werden, was ist hinten dran, dass eben nicht einfach nur, dass die schöne Fassade ist, dass das die einfache Dienstleistung ist und dass das ja jetzt jedem ermöglicht, fast selbstständig zu arbeiten, etc. jetzt im Bereich von der Reinigung, oder? Ich glaube, dort müssen wir wirklich einerseits politisch überlegen, was ist machbar, auch mit den politischen Instrumenten, die wir haben, aber eben, was ist auch möglich, dass wir informieren und dass wir das aufzeigen. Ich glaube auch, damit die Leute, die in diesen Situationen sind, selber merken, dass sie A nicht die Einzigen sind und dass das B nicht normal ist und dass das nicht einfach fair ist, wie es jetzt bei ihnen läuft.
Ja, ich glaube auch, die muss sich die Gewerkschaftsbewegung teilweise ein bisschen selber an der Nase nehmen, dass man muss einfach gerade in den Organisationsformen irgendwie auch innovativer werden. Also gerade in der Form, wie sich der Arbeitsmarkt halt auch ausdifferenziert hat. Das ist halt auch nicht mehr 1970 und alle Leute arbeiten am gleichen Ort und ein Sekretär kann kommen und mit denen Pause machen und sagen, und das Formular anlegen und sagen, es wäre noch lässig, würden alle beitreten. Also es ist ja schön, wenn das früher mal so funktioniert hat, aber das ist einfach heute irgendwie nicht mehr die Realität. Und ich glaube auch dort, ja, muss man irgendwie, also wie es halt auch immer ist in der Linken, man muss auch anständige Organisationsformen finden zwischen irgendwie Bewegung und Institution. Wie flexibel bist du auch als Gewerkschaft? Das betrifft auch deine eigenen Abläufe. Also ich glaube, dort ja, gibt es auch noch viele Herausforderungen. Und also ich bin auch der Meinung, gerade in der Frauenprüfung steht man eigentlich noch recht am Anfang, oder? Wir haben vorher jetzt über die Reinigung geredet. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel die ganze Frage von der Kinderbetreuung. Das sind jetzt nicht, Mindestlöhne im Sinn von, wobei teilweise auch, wie wir es jetzt hier vorher diskutiert haben, aber es sind einfach auch Löhne, die praktisch nicht wachsen, oder? Also ich habe letztens irgendwie mit der Kita-Leiterin geredet, hat sie gesagt, ja, weißt, ich kann jetzt bei denen, die vielleicht 10 Jahre bei uns sind, kann ich so langsam in Richtung Lohn von 4,8 bis 5,000 kommen, oder? Und ich meine, das ist ja auch keine Entwicklungsperspektive für so einen Job.
Also Organisationsformen ist das eine, oder? Wir müssen wahrscheinlich viel mehr an Gewerkschaften Campaigning machen, oder? Wir können wirklich exemplarische Aktionen machen, das medial können ausschlachten und dann hat man auch mehr Erfolg. Und man muss sicher mit anderen Formen an die Leute herankommen, das ist völlig klar. Ich meine, einer, glaube ich, für die grössten Organisierungserfolge letzter Zeit ist die Umkleidezeit in den Spitälern, oder? Wo sich wahnsinnig viele Leute jetzt für eine Gewerkschaft interessieren, wo man etwas macht, oder? Es gibt schon Formen, wie man an die Leute herankommt. Und es ist klar, Tieflöhner sind schwierig zu organisieren. Es sind auch nicht die, die einen Haufen Mitgliederbeiträge zahlen können. Das sind Leute, die auch fluktuieren. Alles. Also jetzt mal rein betriebswirtschaftlich ist das für eine Gewerkschaft noch relativ schwierig. Oder? Aber wir haben ja auch gesellschaftspolitische Aufgaben. Und, das muss man wahrnehmen und da muss man halt auch Schwerpunkt setzen. Und man muss auch Mittel einsetzen, um an die Leute herankommen.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, vor allem wenn es der Gewerkschaftspräsident vom Kanton Zürich sagt. Das verstehe ich als Aufforderung. Ich würde sagen, dann schließen wir das Gespräch hier, außer ihr habt jetzt noch etwas sehr dringend, was ihr habt wollen sagen. Aber für mich ist es gut und danke vielmals. Es war interessant.
Danke auch.
Danke.